Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy.
Anna, das Feuer, das sich selbst verzehrt. Teil 5.
Mit dem fünften Teil beschließen wir die Fallgeschichte Anna. Wenn euch unser Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung oder Rezension bei eurem Anbieter. Damit könnt ihr uns und den Podcast unterstützen. Auch zu dieser Folge veröffentlichen wir eine Nachbesprechung auf unserer Förderplattform Patreon, in der wir über die Fallgeschichte und ihre Hintergründe sprechen und das Geschehen psychodynamisch einordnen. Schickt uns hierzu gerne eure Fragen und Kommentare.
Wenn ein therapeutischer Prozess an Intensität gewinnt, bedeutet das meist auch, dass sich die Übertragung intensiviert. Im Erleben meines Patienten spielt die Therapie und der Therapeut eine zunehmend große Rolle. Das bedeutet für Therapeuten, dass es wichtig wird, bei allem, was Patienten berichten, die Dimension der Übertragung im Auge zu behalten. Selbst wenn es scheinbar Begebenheiten sind, die nichts mit der Therapie zu tun haben, oder sich ganz und gar zufällig zu ereignen scheinen. Dadurch, dass ein Patient sie in die Therapie bringt, gewinnen sie doch eine Bedeutung für die Therapie, sind nicht nur Berichte über etwas, sondern auch eine Mitteilung an jemanden. Als Therapeut stellt sich stets die Frage, was sagt ein Patient mir damit über die Therapie? Am konsequentesten ist diese Sichtweise wohl in dem Konzept der totalen Situation ausbuchstabiert, das die britische Psychoanalytikerin Betty Joseph entwickelt hat. Übertragung findet nicht nur statt, wenn Patienten ihre Gefühle gegenüber der Therapie ansprechen, sondern kann in allen 1000 Blumen am Wegesrand blühen. Habe ich zu Beginn der Therapie mit Anna noch eher an der äußeren Realität gearbeitet, wie sie ihre Beziehungen gestaltet, wie sie die Personen ihres Umfelds erlebt, nimmt im Verlauf des nun dritten Therapiejahres die Arbeit in der Übertragung die zentrale Rolle ein. Ich deute vieles, was Anna tut, in Bezug auf unsere Beziehung. Vor allem jene zentrale Frage, die mir Anna in all ihrem mitunter destruktiven Handeln zu stellen scheint. Hältst du mich aus? Bleibst du bei mir, auch wenn ich mich nicht füge? Etwa, wenn Anna die Stunden mit einer Flut von Details und scheinbar nebensächlichen Schilderungen füllt, meine Interventionen abblockt, dann aber im Verlauf der Stunde angespannt und ängstlich wird, und ich mich in meiner Gegenübertragung zunehmend müde und gelangweilt fühle. Ich deute aus der Gegenübertragung. Das heißt, ich nehme mein Gefühl als Orientierung darüber, was gerade zwischen uns geschieht. Ich sage, vielleicht haben Sie heute so viele Details erzählt, damit ich Ihnen nicht zu nahe kommen kann. Aber jetzt entsteht in Ihnen Angst, dass ich mich tatsächlich von Ihnen abwende, mich nicht mehr für Sie interessiere. Anna, ja, das habe ich auch gedacht, das sagt Rocco auch öfter. Ich rede und rede und am Ende habe ich nichts gesagt, was wirklich wichtig ist. Ich, vielleicht haben Sie Angst, etwas zu sagen, was wirklich wichtig ist, weil Sie sich mir dann auch wirklich zeigen würden. Anna lacht. Dann würden Sie ja nur sehen, was für ein hoffnungsloser Fall ich bin. Dann denkt sie aber nach, fügt in einem anderen Tonfall hinzu. Ich zeige mich Ihnen wie sonst keinem anderen Menschen. Ich, dann ist es für Sie vielleicht in besonderer Weise wichtig zu erfahren, wie Sie sich vor mir auch verbergen können. Sie erwarten aber vielleicht nicht, dass ich ein Gespür dafür habe und Ihre Grenzen achte, sondern Sie müssen mir, wie der Hexe, einen Knochen hinhalten, mit dem ich abgelenkt bin. Die Stunden vor einem Wochenende oder einer Urlaubsunterbrechung sind oft besonders schwierig. Es ist spürbar, dass in Anna Unruhe entsteht. Sie redet mehr, springt von Thema zu Thema oder sie zieht sich in ein seltsam starres Schweigen zurück, wirkt angespannt. Es gibt kaum eine Therapiepause, in die ich ohne Sorge um Anna gehe. Leider handelt Anna aber in den Pausen meist auch wirklich destruktiv, geht zu Axel Reutling oder arbeitet in einer selbstschädigenden Weise bis zur Erschöpfung. Manchmal verstrickt sie sich auch in Konflikte mit ihren Eltern, überträgt etwa in einer Woche eine Kontovollmacht auf ihren Vater, angeblich aus der Notwendigkeit, eine wichtige steuerliche Angelegenheit zu klären, die ihr Vater besser überblicke. Um dann, nach einigen therapeutischen Gesprächen, ein neues Konto zu eröffnen, auf dem sie wieder ihr eigenes Geld verwaltet. Oder aber sie macht am Wochenende gar nichts, meldet sich krank, liegt den ganzen Tag im Bett, ohne etwas zu essen, schaut dabei stundenlang ins Nichts, wie Anna sich ausdrückt. Anna, es war so, dass alles keinen Sinn macht, dass es egal ist, ob ich aufstehe oder nicht, ob ich etwas esse oder nicht. Ich, vielleicht, wenn die Therapie nicht da ist, dann ist es so, als wären auch sie nicht da. Anna, ich habe mich abgeschnitten gefühlt, von allem. Es hat nicht einmal Sinn gemacht, in die Bar zum Arbeiten zu gehen. Als wäre ich Rocco auch egal. Ich bin eh zu kaum etwas in der Lage, das weiß ich ja selbst. Wahrscheinlich wäre es für alle leichter, wenn ich nicht da bin. Während Annas Bewältigungsmodus in der Regel eher aktiv ist, sie panisch getrieben wirkt, die Beziehung zum anderen aufrechtzuerhalten, deutet sich hier erstmals die depressive Dimension an. Wenn sie sich nicht mehr angetrieben für andere zur Verfügung stellt, dann ist sie in ihrem Erleben nichts mehr, dann hat nichts mehr Sinn. Ich sage, sie erwarten nicht, dass jemand an sie denkt, nicht weil sie einen Nutzen für ihn haben, sondern weil sie ihm etwas bedeuten. Sie haben das Gefühl, jenseits davon sind sie nichts für andere wert. Und das zu fühlen, dann verliert alles seinen Sinn. Vielleicht fühlt es sich für sie auch so an, wenn ich im Wochenende bin. Anna, dann bin ich ja keine Patientin mehr. Also das ist ja ihre Freizeit, da sind sie auch keine Therapeutin. Sie haben dann ihr Leben. Ich bin irgend so ein erbärmliches Irgendwas, das zu Hause sitzt und es nicht mal schafft, ein paar Stunden kellnern zu gehen. Ich glaube, das ist das Gefühl, das sie schon so lange in sich tragen. In Wahrheit ein erbärmliches Irgendwas zu sein. Vielleicht ist das Gefühl entstanden, weil andere sie oft genau so haben fühlen lassen. Und auch hier fühlt es sich für sie so an, als würde ich ihnen das mitteilen, wenn ich ins Wochenende gehe. Wenn sie keine Patientin mehr sind, dann haben sie keine Bedeutung mehr für mich. Anna schaut mich an, schmunzelt dann. Den Rest der Stunde wirkt sie etwas gelöster. Jenes Kippen in die Depression ist es, was mich als Therapeutin am meisten beängstigt. In mir entsteht öfter die Fantasie, hier vollständig den Kontakt zu ihr zu verlieren. In ihr könne eine Entscheidung reifen, von der ich nichts mitbekomme, sie sich plötzlich etwas antun. Doch meistens bleibt Anna in ihrem aktiv handelnden Modus. Anna schildert die mir zunächst wenig verständliche Begebenheit, dass sie sich kaum noch zu Hause bei sich aufhalte. Sie habe seit Wochen nur selten in ihrem Bett geschlafen. Ich, wo sind Sie denn dann? Anna. Meistens in der Bar. In Annas Schilderungen entsteht in mir der Eindruck, dass sie in der Bar geradezu Zelte aufgeschlagen hat. Rocco bekomme das nicht so mit, aber sie bleibe oft nach den Schichten noch dort, übernehme die letzten Aufgaben, um dann im Nebenzimmer schlafen zu können. Anna. Ich schlafe da besser als in meiner eigenen Wohnung. Zu Hause ist es irgendwie so, ich weiß nicht, dass ich es nicht aushalte. Das ist so ein komisches Gefühl, wenn ich die Tür aufmache, als würde ich irgendwo ankommen, wo niemand auf mich wartet. Ich, wenn sie bei sich sind, fühlt es sich für sie leer und verlassen an. Anna, in der Bar ist immer was los. Selbst wenn die Gäste weg sind, gibt es was zu tun. Es fühlt sich an, als wäre ich dann irgendwie ein Teil von etwas. Ich und vielleicht auch von anderen gewollt, dass es nicht egal ist, ob sie da sind oder nicht. Vielleicht ist das auch etwas, das sie sich hier von mir sehr ersehnen. Sagt Anna und schaut ins Leere. Ich glaube, an der Wohnung macht sich ihr Dilemma fest. Wenn sie etwas von dem spürt, was wirkliche Bezogenheit sein könnte, dann kann sie in ihrer eigenen Wohnung, in ihrem eigenen psychischen Haus nicht mehr sein, dann wird die Leere, die sie dort fühlt, unerträglich. Die Bar ist, so glaube ich, in diesem Moment kein Ort der Destruktivität, sondern trägt ein mütterlich geborgenes Moment. Die Bar ist das, was man in der Psychoanalyse eine Nebenübertragung nennt. Es geht eigentlich um den therapeutischen Raum, in dem Anna vielleicht am liebsten Zelte aufschlagen würde, um sich dauerhaft mit mir verbunden zu fühlen. Während es sich leer und verlassen anfühlt, wenn sie nicht in der Stunde ist. Über ein Jahr bewegen wir uns in einem Hin und Her von Einbrüchen, Stabilisierungen, Inseln der Verständigung, reißendem Kontakt, Wiederaufnahme des Kontakts. Längst bin ich nicht mehr außenstehende Beobachterin, sondern Mitspielerin mit begrenzten, aber bedeutsamen Handlungsspielräumen. Schritt um Schritt, so glaube ich, kann Anna etwas von mir verinnerlichen. Auch nach einem Wochenende voller Gefühle der Verlassenheit findet sie mich am Montag wieder, versuchen wir, den Faden wieder aufzugreifen. Auch dann, wenn Anna am Wochenende vieles von dem, was wir in der letzten Woche erarbeitet haben, fallen gelassen hat. Anna beschäftigt für eine lange Zeit in unserer Therapie, warum ich das tue, warum ich mich um sie bemühe und sie nicht wegschicke oder innerlich resigniere. Anna spricht dieses Thema, ihrer Art entsprechend, nicht direkt an, sondern eher verdeckt, in manchmal geradezu kryptischen Bemerkungen oder in der Sprache der Handlungen. Sie sagt etwa in einer fast beiläufigen Bemerkung am Ende der Stunde: Ich frage mich, wie viele Leute sie gleichzeitig retten. Ich: Es beschäftigt sie, dass es noch andere Patienten neben ihnen gibt? Anna: Nein, das ist schon klar. Aber ich frage mich manchmal, wie man das aushält. Die ganzen Langstreckenfälle. Aber klar, das ist ihr Beruf. Ich: Sie fragen sich, wie man das aushält. Die Langstreckenfälle. Und sagen: Aber klar, das ist ihr Beruf. Und vielleicht klingt da auch ihre Frage mit: Bin ich da überhaupt noch jemand? Oder nur ein Fall, der durchgezogen wird? Anna: Ein Lehrer hat mal zu mir gesagt, worauf es ankommt, das ist die Musik. Dass jeder Ton sitzt, kein Wackeln, kein Atmen. Es ist egal, ob du dahinter schwitzt oder frierst. Das Publikum hört Töne, keine Menschen. Die Musik ist das Einzige, was zählt, nicht die Person dahinter. Nicht die Person dahinter, wiederhole ich. Eine Pause des Schweigens entsteht, ehe ich fortsetze. Und doch sind sie jetzt hier. Nicht mit einem Instrument, sondern mit sich. Mit dem, was friert oder schwitzt, und sie fragen sich, ob das irgendeinen Wert für mich hat. In unterschiedlichen Wendungen trägt Anna immer wieder diese Frage an mich heran. Tue ich es für das Honorar, das Geld oder aus einem inneren Helferantrieb? Funktioniere ich bloß als Therapiemaschine, eine perfekte Solotherapeutin-Violinistin mit eisernem Berufsethos? Oder gar, weil ich eine masochistische Befriedigung daraus ziehe? Aber auch die Vorstellung, ich könnte ihr jenseits des rein professionellen Verhältnisses etwas bedeuten, ist für Anna beängstigend, weil es in ihrer Erfahrung leicht den Klang einer Grenzverletzung gewinnen kann. Ich widme mich ihr, weil ich heimlich, sozusagen als Privatperson, nicht als Therapeutin, etwas von ihr will. Für Anna wie für jeden Patienten ist der schützende Rahmen der Therapie essentiell wichtig. Aber sie kann ihn sich nur entweder wie eine Wand vorstellen, der uns beide voneinander trennt, oder wie eine löchrige Grenze, durch der ihr Gegenüber nach ihr greifen kann. Ich kann diesen Punkt gut nachvollziehen, denn vielleicht ist dies ja in einer Therapie in besonderer Weise verwirrend. Denn die therapeutische Beziehung scheint ja zunächst einmal vorwiegend einen funktionalen Charakter zu haben. Ein Therapeut behandelt seine Patienten, weil er von der Krankenkasse dafür bezahlt wird. Die therapeutische Beziehung ist Teil einer professionellen Berufsausübung. Jede therapeutische Beziehung ist von vornherein begrenzt, allein dadurch, dass sie eine Beziehung auf Zeit ist, selbst in sehr langen therapeutischen Prozessen wie einer Psychoanalyse. Dies aber ermöglicht überhaupt erst, dass eine Therapie Therapie sein kann und nicht zu einer privaten Beziehung wird. Die Grenzen und Regelungen einer Therapie beschränken, aber sie ermöglichen auch etwas. Sie geben Halt, schaffen Orientierung und Sicherheit. Anna erhält dadurch die Möglichkeit, sich in diese Beziehung fallen zu lassen, und umgekehrt ich, ihr meinen Raum in einer so umfassenden Weise zur Verfügung zu stellen. Jede Stunde, so tief sie ist, endet nach 50 Minuten. Diese Begrenztheit kann frustrierend oder traurig sein, aber sie schützt zugleich, nimmt, wenn man es so sagen will, die Angst vor dem Unendlichen. In diesen Worten, in dem Moment, in dem fühlbar wird, dass nicht alles möglich ist, entsteht auch die Freiheit, nicht mehr einem entgrenzten Ideal entsprechen, alles erfüllen zu sollen, mitsamt dem dauerhaften Empfinden, an so vielen Stellen nicht zu genügen. Dass es eine echte Bezogenheit innerhalb einer Grenze geben kann, nicht nur in der fantasierten Grenzenlosigkeit, gerade diese Erfahrung könnte für Anna hilfreich sein. Aber, so denke ich, es geht eben wirklich um emotionales Lernen. Anna muss dies in vielen Wiederholungen fühlen und verinnerlichen können. Ein Prozess, der seine Zeit braucht. Das dritte Therapiejahr vergeht. Das vierte bricht an. Es werden Fortschritte bei Anna und in der Therapie spürbar. Anna muss weniger destruktiv agieren, um die Pausen zu überbrücken, hat in manchen Situationen, wenngleich noch ganz zaghaft, auch ein etwas besseres Gespür für ihre eigenen Grenzen. Etwas verändert sich in Anna. Das Geigenspiel ist in den Hintergrund getreten. Seit der Operation hat sie es nicht wirklich wieder aufgegriffen. Ich bin in Sorge, ob sie diesen Teil ihrer selbst, immerhin ja auch eine wertvolle Fähigkeit, einfach so ins Nichts gleiten lässt, auf den Schlachthof führt, wie sie es einst genannt hat. Doch ich denke, dass Anna ihre Geige links liegen lässt, hat noch eine andere Seite. Es bedeutet ja auch, sich von dem Gegenstand zu distanzieren, der für Anna mit viel Leid und Schmerz verbunden ist, also auch hier sich abzugrenzen, eine Grenze zu ziehen. Ich habe den Eindruck, Anna braucht genau das. Zeit, in der sie entdecken kann, wer sie ohne das Instrument ist. Noch einer anderen Person bleibt Annas Entwicklung nicht verborgen. Axel Reutling. Nach wie vor stehen beide in loser Verbindung, haben sie weiterhin gelegentlich sexuellen Kontakt. Axel vermittelt ihr hin und wieder Auftritte. Doch Anna geht nicht darauf ein. Anna sehnt sich nicht zurück nach der Bühnenwelt, was aber heißt, sie sehnt sich nicht zurück in Axel Reutlings Welt und damit auch nicht nach ihm. Auch wenn Anna sich noch immer kaum von ihm aktiv abgrenzen kann, so scheint Axel ihre leise innere Distanznahme seismografisch zu erfassen. Und genau das scheint ihn erneut auf den Plan zu rufen. Zuerst umgarnt er Anna, verschafft ihr interessantere Engagements, so etwa einmal eine Möglichkeit, mit einer landesweit erfolgreichen Band als Background-Musikerin touren zu gehen. Anna ist verlockt, zugleich graust ihr vor dem Gedanken, Monate von zu Hause weg zu sein, überhaupt wieder so viel Geige zu spielen, nicht zuletzt aber auch, die Therapie in dieser Zeit unterbrechen zu müssen. Sich von dieser Chance klar abgrenzen, kann sie aber ebenfalls nicht. Ein quälendes Hin und Her beginnt. Soll sie gehen? Soll sie bleiben? Axel Reutling beginnt zu drängeln. Er brauche bald eine klare Zusage von ihr, was es da so lange zu überlegen gäbe. Schließlich erzählt Anna ihm, zumindest in Ansätzen, von ihrer Therapie und sagt ihm, meine Therapeutin wäre bestimmt nicht so begeistert, wenn ich gehe. Axel sei wütend geworden, habe auf die Therapie geschimpft, ob Anna nicht merke, dass sie manipuliert werde, ihr das Geld aus der Tasche gezogen werde, Anna einer Gehirnwäsche unterzogen. Über eine Stunde habe er auf Anna eingeredet. Völlig erschöpft habe sie zuletzt fast gar nichts mehr gesagt, sei nur noch dagesessen, habe in die Luft gestarrt. Ich. Nach außen sind sie erstarrt, aber wie es in ihnen aussah? Anna. Erst war ich eingeschüchtert, weil ich dachte, hat Axel recht? Lasse ich mich manipulieren? Ich meine, sie sind eine Psychologin mit viel Erfahrung, sie wissen bestimmt, wie Menschen funktionieren, kennen vielleicht die Knöpfe, die man bei einem Menschen drücken muss. Aber dann dachte ich irgendwann, nein, so sind sie nicht. Ich wollte, dass er aufhört, über sie zu sprechen. Ich habe es so bereut, dass ich ihm von ihnen erzählt habe. Es war so, als würde ich das jetzt hier auch noch kaputt machen. Aber ich konnte nichts mehr sagen, es war so, wie alles gelähmt. Ich. Sie haben versucht, sich abzugrenzen, mit meiner Hilfe. Meine Therapeutin wäre nicht begeistert. wo es ihnen noch schwerfällt zu sagen, ich bin nicht begeistert. Anna sieht mich an, wieder mit jenem Erschrecken in den Augen, das mir anzeigt, dass sie sich getroffen fühlt. Ich sage, und dann haben sie sich erschrocken, weil Axel Reutling jetzt von mir weiß und vielleicht einen Keil in die Therapie bringen könnte. Aber vielleicht hatten sie am meisten Angst vor sich selbst, dass die Therapie Teil des Hin und Her zwischen ihnen wird, dass sie die Therapie benutzen könnten, um Axel Reutling zu beeinflussen. Und dann würde die Therapie ihre Bedeutung verlieren, sozusagen zu einem Stein, den sie Axel an den Kopf werfen oder etwas, mit dem sie ihn provozieren können. Anna sagt nichts, sieht mich an, nickt. Noch am selben Abend sei Axel Reutling zurückgekommen, reumütig, habe versucht, sich bei Anna wieder einzuschmeicheln, auch mit ihr geschlafen, was Anna zugelassen habe. Anna, ich lag aber einfach nur da, hab an die Decke gestarrt, habe nicht reagiert. Das hat ihn furchtbar wütend gemacht. Axel Reutling habe noch fertig gemacht, bevor er wutentbrannt abgezogen sei, nicht ohne ihr an den Kopf zu werfen, dass sie nutzlos sei, er sich umsonst so viel Mühe gegeben habe. Anna wirkt sehr angespannt, als sie davon erzählt. Ihre Wangen glühen. Ich sage, ich glaube, auch Sie waren furchtbar wütend. Das haben Sie ihm aber nicht sagen können. Sie haben ihm gegeben, was er will, aber dann haben Sie ihn doch ins Leere laufen lassen, indem Sie ganz passiv geworden sind. Axel sollte fühlen, wie quälend es ist, wenn man beim anderen gegen eine Wand läuft. Anna wird ruhiger. Und wieder zeichnet sich jenes Schmunzeln auf ihrem Gesicht ab. Ich, Sie schmunzeln? Anna, tue ich das? Ich spüre eine Verärgerung in mir und denke, auch mit mir macht Anna das. Ich bin ihr wieder einmal zu nahe gekommen und ihr Schmunzeln und ihre passive Frage, tue ich das, entspricht ihrer Art, den Abstand wiederherzustellen, auch mich gegen eine Wand laufen zu lassen. Zugleich spiegelt ihre Antwort ja auch etwas von meiner Intervention. Ich bin direkter im Gespräch mit Anna geworden, habe vielleicht auch etwas von meinem Affekt spüren lassen. Sie lässt mich mit jener sphinxischen Antwort ins Leere laufen. Aber ihre Antwort ist doch auch weniger verdeckt als üblich, wenn sie sich meinen Worten scheinbar verständig angepasst hat. Denn sie lässt mich mit ihrer beinahe provokant trotzigen Antwort auch etwas von ihrem Affekt spüren, vor allem von ihrem Ärger. Das bedeutet aber ja auch, der Ärger darf zwischen uns kommen, muss nicht Minengänge durch den Untergrund graben. Anna berichtet in der nächsten Stunde, dass Axel Reutling das Engagement an eine andere Geigerin vergeben habe. Anna scheint vor allem erleichtert. Mit einer Befriedigung in der Stimme erzählt mir Anna, wie verblüfft Axel Reutling über ihre Reaktion war. Anna: Ich glaube, er hat mir das nur persönlich mitteilen wollen, weil er dachte, dass er mich damit aus der Fassung bringen könnte. Aber es ist mir wirklich egal. Damit hat er nicht gerechnet. Anna beginnt ein Gespür dafür zu entwickeln, dass nicht nur sie sich von Axel Reutling abhängig fühlt, sondern auch umgekehrt er sich von ihr. Auch wenn er mit aller Vehemenz versucht, die dominante Position zu behaupten, wenn sie sich unabhängig zeigt, ist er, zumindest in ihrem Empfinden, wehrlos. Es entspannt sich zwischen beiden ein sadomasochistisches Spiel aus Macht und Ohnmacht. Tatsächlich scheinen Wut und Abgrenzungswunsch für Anna nun viel näher am Bewusstsein, werden spürbar. Aber sie kann sich zugleich noch nicht abgegrenzt denken. Es fällt ihr noch schwer wahrzunehmen, dass sie ihre Wut auch benutzen kann, um sich ganz aus einer schädlichen Beziehung zu lösen. Sie benutzt ihren Körper, ihre Sexualität, hier wieder das instrumentelle Verhältnis zu sich selbst, um eine machtvolle Position gegenüber Axel zu erringen, aber gewährt ihm damit ja doch weiterhin Zugriff auf ihren Körper. Vielleicht, so denke ich, führt hier bei Anna aber noch ein ganz anderes Gefühl heimlich Feder, der Wunsch nach Rache. Die Position des Stärkeren zu erlangen, um es Axel einmal mit gleicher Münze heimzuzahlen, ihn zu quälen und hinzuhalten. Ich glaube, dass Anna sich wünscht, diese Potenz zu haben. Und es ist ja nach dem, was sie mit Axel erlitten hat, auch etwas Nachvollziehbares. Zugleich bedeutet diese Form der Vergeltung auch, dass sie ihr destruktives Beziehungssystem nicht verlässt, allenfalls die Rollen tauscht, selbst zum Manipulator wird, statt manipuliert zu werden. Vielleicht ist es für Anna auf irgendeine Weise wichtig zu erfahren, dass sie es kann. Doch wo ist hier die Grenze der Destruktivität? Anna schläft weiterhin mit Axel Reutling, erzählt mir dabei beiläufig, dass sie in der letzten Zeit achtlos mit der Verhütung sei. Sie nehme seit einigen Wochen die Pille nicht mehr regelmäßig ein, habe Axel Reutling, der immer angstvoll nachfrage, darüber getäuscht. Mir wird mulmig zumute. Ich. Ein gemeinsames Kind, das würde bedeuten, ein Band zwischen Ihnen und Axel Reutling, das sich nicht mehr lösen lässt. Anna. Ich habe mein ganzes Leben lang Angst gehabt, ich könnte schwanger sein, und es ist nie etwas passiert, also. Anna zuckt betont gleichmütig mit den Schultern. Vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild, wie Anna auf einen positiven Schwangerschaftstest blickt, es Axel Reutling mitteilt, aber er reagiert nicht, wie sie es erhofft hat, sie gewinnt keine Allmacht über ihn, sondern merkt erst da, wo es zu spät ist, dass sie vor allem sich selbst eine massive Verletzung zugefügt hat. Und ich muss an das Kind denken, das zum einzigen Zwecke ins Leben kommen soll, um eine Funktion in einer destruktiven Beziehungsdynamik zu erfüllen. Warum tut Anna das? Geht es darum, etwas von Axel Reutling zu bekommen? Sozusagen etwas für sich aus der Beziehung mitzunehmen, was er ihr nicht geben wollte oder konnte, und sei es hinterrücks? Ich frage mich, ob das mit unserer therapeutischen Arbeit zu tun hat. Das, was man in der Fachsprache als negative therapeutische Reaktion bezeichnet. Destruktive Muster zu verstärken, gerade da, wo eine Lösung möglich wird, sich eigentlich ein Fortschritt in der Therapie ereignet. Ist es, weil sie unbewusst Schuld empfindet, sich wirklich zu lösen, sie sich auf diesem Wege, sozusagen auf der Schwelle ins Freie, in eine umso tiefere und möglicherweise unwiderrufliche Abhängigkeit begibt? Oder ist es die Angst, endgültig alleine zu sein, wenn sie diesen Schritt geht? Oder tut sie es doch aus Wut? Ist es eine Weise, sich an Axel Reutling zu rächen? Ich sage, ich habe den Eindruck, dass sie mit ihrem Körper und einer möglichen Schwangerschaft etwas ziemlich Mächtiges in der Hand gegen Axel haben. Sie setzen das gegen ihn ein, auch wenn es bedeutet, sich selbst damit in eine sehr schwierige Situation zu bringen. Anna nestelt nervös an ihrer Nagelhaut. Dann meint sie trotzig, aber es gehören ja zwei dazu. Ich mache mir das Kind ja nicht allein. Außerdem werde ich schon nicht schwanger. Ich. Sie wissen, dass sie schwanger werden können. Und ich denke, sie spielen mit dieser Möglichkeit. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, warum, bevor sie eine Handlung begehen, bei der es womöglich kein Zurück mehr gibt. Anna sagt eine Weile nichts, schaut starr vor sich hin. Auch ich falle in Schweigen. Ich denke, dass meine direkte Art, Anna gewissermaßen am Arm zu packen und mit Worten zu schütteln, bei ihr dazu führt, dass sie sich zurückzieht. Doch ich habe nicht den Eindruck, dass es hierbei um eine Sache geht, die warten kann. Die Stunde schreitet voran und Anna hat noch immer nichts gesagt. Ich sage schließlich, ich habe den Eindruck, dass sie verärgert sind über das, was ich gesagt habe. Anna nach einer kurzen Pause, ich will ja gar kein Kind. Und nach einer weiteren Pause, ich will keine Mutter werden. Ein so abhängiges Wesen, so nah an mir dran zu haben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dann blickt sie auf und mir direkt in die Augen, prüfend. Verstehen Sie, ich würde abtreiben, wenn ich schwanger werden würde. Ich verstehe nicht, aber dann, so glaube ich, verstehe ich doch. Ich sage, jemand anderes soll all das fühlen, wie es sich anfühlt, ohnmächtig zu sein, nicht leben zu dürfen. Sie wollen es Axel Reutling fühlen lassen, mit dem Kind in Wahrheit auch ihn abtreiben. Tatsächlich, schildert sie, habe Axel Reutling ihr einmal ein gemeinsames Kind versprochen, dabei aber auch deutlich gemacht, dass er zum jetzigen Zeitpunkt um keinen Preis ein Kind wolle. Zugleich sei er strikt gegen Abtreibungen. Ich. Dann hätten sie etwas in der Hand, womit sie in ihrem Empfinden Macht über ihn gewinnen können. Sie nehmen sich etwas, was er ihnen nicht geben will. Und er kann nichts tun. Sie treffen dann die Entscheidungen. Er kann nur zusehen. Sie lassen ihn so machtlos fühlen, wie sie sich immer gefühlt haben. Ich glaube, darum geht es. Nicht um das Kind. Im Gegenteil. Sie wollen gar kein Kind. Es kann weg, wenn sie dieses Gefühl von Macht gewonnen haben. Ich merke, dass Anna mit gespitzten Ohren zuhört, aber sie lässt wenig nach außen blicken, was sie denkt oder fühlt. Sie selbst spricht nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sie darauf wartet, dass ich weiterrede. Nach einer Weile sage ich, Sie sind bereit, das Kind zu opfern, damit Axel Reutling wenigstens einmal fühlt, was er mit ihnen gemacht hat. Und sie sind bereit, auch sich selbst zu opfern, sich selbst eine große Verletzung zuzufügen. Denn das würde es für sie bedeuten, wenn sie das wirklich machen. Anna macht daraufhin zunächst einen ironischen Kommentar, aber ihre Distanziertheit ist anders als sonst, wirkt brüchig auf mich. Nach der Stunde denke ich noch weiter über das Geschehen nach. Es geht einerseits um Macht und eine destruktive Form von Rache. Das Kind dient in ihrer Fantasie dazu, ihr ein solches Gefühl von Macht zu verschaffen. Es hat keine eigene Autonomie, kein eigenes Lebensrecht. Darin fasst eine erschreckende Beziehungskälte. Wenn es diesen Zweck erfüllt hat, möchte sie es gar nicht mehr haben. Kann man es wegmachen? Es geht dabei nicht nur um Axel Reutling. Es ist, so glaube ich, eine gesteigerte Form jener Kälte, jenes Traumas, das Anna so oft an sich erfahren hat, begonnen mit ihren frühen Beziehungen. Nicht zufällig setzt sich dieses Trauma gerade in jenem Moment in Szene, da zwischen uns ein wirklicher Kontakt entstanden ist. Manchmal, wenn ich in bestimmten Therapiesituationen ratlos bin, versuche ich mir vorzustellen, wie ich das Geschehen verstehen würde, wenn es sich um einen Traum handelte. Anna mir sozusagen einen Traum von der fantasierten Schwangerschaft berichtete. Warum wählt Anna gerade das Symbol des Kindes? Es ist ein Binde- und Machtmittel. Aber, so denke ich, das Kind ist auch sie selbst. Anna erlebt sich unbewusst, vielleicht ganz und gar abhängig von mir und der Therapie, geradezu embryonal ungetrennt. In ihr ist, so glaube ich, ein Wunsch, ins Leben kommen zu können, sich von mir wirklich gemeint und gesehen zu fühlen. Aber das ist so schwer. Zwischen uns ist immer wieder diese Wand, all die Varianten der negativen Übertragung, die uns keine oder nur eine perverse Form von Gegenseitigkeit erleben lassen. Etwas, das sich für Anna vielleicht in ihrem unbewussten Erleben so anfühlt, als würde jemand auf eine Nabelschnur treten, die Säugling und Mutter verbindet. Anna selbst tritt ja immer wieder auf diese Nabelschnur, und sie findet keinen Weg, wie sie damit aufhören kann. Sie will unbedingt mit mir in Kontakt kommen, das spüre ich, und hat es lange versucht, indem sie die ihr so vertraute Rolle der gefügigen Tochter eingenommen hat, in dem immerzu vergeblichen Appell, bin ich nun endlich richtig für dich? Ein Unterfangen, in dem sich die Beziehung zu ihrer Mutter unbewusst zwischen uns wiederholt hat. In all ihren Versuchen steckt ja ihre Frage, liebst du mich? Und ihr Erschrecken, wenn in ihr der Eindruck entsteht, ich bedeute dir nichts, du hast mich nur benutzt. Für das Erleben eines Kindes ein vernichtendes Urteil, das gleichbedeutend ist mit, ich habe kein Recht zu leben. Etwas, das für Anna grenzenlose Verzweiflung bedeutet, aber auch verzweifelte Wut. Ich glaube, dass Anna, je mehr sie sich im Laufe der Therapie ihrer inneren Wahrheit nähert, sie auf diese Frage stoßen muss. Bin ich ein Kind, das nur gezeugt wurde, um die Bedürfnisse eines anderen zu befriedigen? Das ist der traumatische Kern ihrer inneren Welt. weil es eine wirkliche Erfahrung ist, sie ja von früh auf immerzu die Bedürfnisse von anderen hat befriedigen sollen, mit ihrer ganzen Existenz die Aufgabe erfüllen, die Fantasien eines anderen zu bedienen. Sie hat diese Frage abgewehrt, vor allem durch eine fundamentale Verdrehung in ihrem eigenen Erleben, man könnte sagen Beziehungsperversion, indem sie versucht hat, so zu tun, als wäre es etwas Gutes, missbraucht zu werden. In dem Moment, wo zwischen uns aber eine andere Art von Beziehung fühlbar wird, beleben wir auch ihre vergrabenen Wünsche, heben die Verdrehung auf. Damit aber rühren wir auch an ihr Trauma. Sie ist verzweifelt, beschämt, fühlt sich ohnmächtig. Vor allem aber wird sie vom Schrecken getrieben, jenes ungewollte Kind zu sein. Und sie findet keinen anderen Weg, als mir dieses Thema agierend näher zu bringen, indem sie tatsächlich ein ungewolltes Kind in den Therapieraum bringt, das tödlich bedroht ist. Doch in dieser Konstellation wäre Anna der Täter, hätte Anna die Macht, während das Kind ohnmächtig ist. So wie Axel Reutling und auch ich. Sie hätte eine destruktive Macht gewonnen, mit der sie nicht jene vernichtende Ohnmacht fühlen müsste. Aber damit würde sie auch das angreifen, was in unserer Beziehung lebendig werden könnte, ist dieses Agieren auch ein Angriff auf die gute Beziehung zwischen uns. Ich glaube, die Therapie steht auf Messerschneide. Es stellt sich die Frage, ob im Angesicht des Traumas, in den Worten der klassischen Psychoanalyse, Todestrieb oder Lebenstrieb Oberhand gewinnt. Eine fantasierte Allmacht, die zerstört, oder der Wunsch, ins Leben zu finden, wenngleich es bedeutet, eine tiefe Verletzung in sich zu fühlen. Ich versuche Anna diesen Gedanken in der nächsten Stunde mitzuteilen. Doch sie lässt nach wie vor kaum durchblicken, wie sie meine Worte hört. Halb geht sie darauf ein, halb bleibt sie passiv stumm. Bis zum Ende der Woche wandert Anna auf einem schmalen Grat. Sie habe mit Axel Reutling etwas für Samstag vereinbart. Annas Unentschlossenheit bleibt bis zuletzt spürbar. Als sie am Freitag geht, weiß ich nicht, wie sie sich entscheiden wird. Habe ich die Hoffnung, dass sie ihn nicht treffen, sie nicht erneut mit dem Feuer spielen wird. Nach dem Wochenende eröffnet Anna die Stunde. Ich habe Axel Reutling dann am Samstag noch getroffen. Mir wird bei diesen Worten kalt. Anna erzählt weiter, doch ich kann kaum etwas davon aufnehmen, will es kaum aufnehmen. Mir ist, als ob meine Aufnahmekapazität an eine Grenze kommt. In mir entstehen Enttäuschung und eine immense Wut. Anna wirkt in der Stunde nachdenklich, uneindeutig. Sie sagt, es hat sich nicht richtig angefühlt, das zu tun, aber auch nicht falsch. Ich glaube, es hatte auch mit ihr zu tun, mit uns. Sie haben das, was wir gemeinsam in der letzten Woche erarbeitet haben, fallen lassen. Vielleicht wollten sie am Samstag auch das, was hier entsteht, abtreiben. Ich glaube, so eine Wut war da auch auf mich. Anna, Sie meinen, ich will das hier kaputt machen? Ich glaube nicht absichtlich. Sie ringen sehr mit sich. Anna schweigt. Sie wirkt nachdenklich. Mit jeder Grenze, die es hier gibt, fühlen sie sich schmerzhaft zurückgewiesen. Darüber sind sie so verletzt und so wütend. Ein Teil in ihnen will sich nicht länger diesem Schmerz ausgeliefert fühlen, also kehren sie die Rollen um. Sie versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Der andere soll sich ausgeliefert fühlen. Anna überlegt einen Moment, antwortet dann, für mich überraschend, indem sie mich unverwandt anblickt. Woher wissen Sie eigentlich, wann jemand wirklich etwas zerstören will und wann er nur nicht anders kann? Die Frage bleibt eine Weile im Raum stehen. Ich überlege, ehe ich antworte. Vielleicht haben Sie mir das immer sagen wollen, dass Sie das alles eigentlich nicht wollen. Eine Seite in Ihnen hat die ganze Zeit versucht, mich davon zu überzeugen, dass Ihnen das alles gar nichts ausmacht. Aber eine andere Seite, die hat gehofft, dass ich sehen kann, wie es ihnen wirklich geht. Dass ich sie wirklich sehe. Anna, Aber was, wenn der Teil, der gesehen werden will, selbst schon nicht mehr glaubt, dass er noch zu retten ist? Ich. Das ist ein Gefühl, das sie tief in sich tragen. Deshalb war es wohl lange sicherer, gar nicht erst zu fühlen, was da ist, weil sonst nur Ohnmacht geblieben wäre. Wieder entsteht ein Schweigen. Ich sage, ich glaube aber, es gab hier einen Moment, in dem sie gespürt haben, dass ich sie wirklich sehe. Das haben sie sich so sehr gewünscht. Aber dann haben sie auch so viel Scham gefühlt. Anna sagt nichts, blickt vor sich hin, aber mir ist, als würde sie, wie in einer leisen Andeutung, nicken. Ich. Das war so schwer auszuhalten, weil sie sich so verletzlich und klein gefühlt haben. Sie konnten sich selbst nicht mehr vormachen, dass es ihnen nichts ausmacht, und das hat sie erschreckt. Ich denke, sie haben dann versucht, dieses Gefühl wieder wegzumachen. Lieber selbstmächtig werden, Selbsttäter werden. Das Kind abtreiben, um nicht fühlen zu müssen, dass sie selbst das Kind sind. Anna sieht mich an, schluckt. Dann ist da wieder jenes Schmunzeln. Jenes Schmunzeln, mit dem sie so oft meine Deutungen beantwortet hat. In mir entsteht die Erinnerung an den Traum, den ich zu Beginn der Therapie hatte. Anna lächelt, während sie den Rauch einsaugt. Ich irre panisch umher, suche nach dem Brand. Doch etwas ist anders als im Traum und als sonst so oft in den Stunden. Ihr Schmunzeln trägt nicht mehr jene hämische Selbstgewissheit. Es ist nicht spielerisch, sondern starr, wie eine Maske. Eine Maske, die auf einem weinenden Gesicht gefroren ist. Und auf einmal fühle ich eine tiefe Traurigkeit in mir aufsteigen, dass ich sie kaum in mir halten kann, mir beinahe die Tränen in die Augen steigen. Ich sage, sie lächeln, aber nicht, weil es ihnen nichts ausmacht, sondern weil es sie berührt. Anna schluckt wieder, will etwas sagen, aber sie bringt es nicht heraus. Schließlich, nach einer langen Weile, in der sie um Fassung ringt, sagt sie mit leiser, gedrückter Stimme, jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Ja, sage ich, weil sie sich mir jetzt zeigen. Wir schweigen, beide, minutenlang, fast bis zum Ende der Stunde. Diese Sitzung ist ein Wendepunkt, auch wenn wir das erst Monate später in der Therapie verstehen. Es ist, als wäre all unsere Therapie ein langer Tauchgang gewesen und kurz vor dem Grund, wo Anna sich abstoßen, wieder aufsteigen könnte, gerät sie in Panik. Aber dann erreicht sie doch den Grund und sie stößt sich ab. Anna erzählt in einer der nächsten Sitzungen, dass Axel Reutling sich wieder bei ihr gemeldet habe. Obwohl er mehrfach bei ihr anruft, geht sie nicht ans Telefon und reagiert auch später nicht auf ihn. Zwar trifft sich Anna einige Wochen später wieder mit Axel Reutling, doch sie hat nie wieder sexuellen Verkehr mit ihm. Erst einige Zeit später in der Therapie verrät mir Anna, dass das Wochenende doch anders verlaufen ist, als sie mir in der Therapie suggeriert hatte. Zwar stimme es, dass sie sich mit Axel Reutling an jedem Abend getroffen habe, aber sie habe nicht mit ihm geschlafen. Sie habe es zwar vorgehabt, doch dann verläuft der Abend ganz anders. Als sie schon im Bett liegen, teilt Anna ihm mit, dass sie nicht weiß, ob sie schwanger sei. Anna: Ich dachte irgendwie, dass er davon wirklich erschüttert ist oder sich sogar freut. Vielleicht sagt: Anna, entscheide dich für mich. Doch er war anders, Axel Reutlings Miene habe Ekel zu erkennen gegeben. Du bist erbärmlich, habe er gesagt, und habe sich von ihr losgemacht und sie alleine gelassen. Als Anna merkt, dass er an diesem Abend nicht mehr zurückkommt, bricht sie zusammen. Es sei in diesem Moment, so schildert es Anna aus dieser späteren Perspektive, irgendwie so gewesen, dass sie etwas verstanden habe. Anna, ich habe irgendwie gemerkt, dass er immer machen wird, was er will. Also irgendwie so, dass ich nichts in den Händen halte, dass ich tun kann, was ich will, aber er wird so bleiben, wie er ist. Dann habe sie an mich und die Therapie denken müssen und sich unendlich geschämt, vernichtet gefühlt bei der Vorstellung, mir von diesem Wochenende zu berichten. Auch jetzt noch, Monate später, treibt es Anna die Röte ins Gesicht. Ich. Sie haben sich so geschämt, mir davon zu erzählen, dass sie ihn nicht in den Händen halten, sie beim Versuch, ihn zu kontrollieren, am Ende alleine und entblößt zurückbleiben. So wollten sie nicht von mir gesehen werden. Ja, sagt Anna, es war dieses Gefühl, jetzt bin ich wirklich nichts, dass Axel recht hat und ich unendlich erbärmlich bin. Ich hätte mich wirklich am liebsten auslöschen wollen. Ich sage, aber es war etwas neu in diesem Moment. Sie haben es zugelassen, etwas von dieser Ohnmacht zu fühlen. In dem Moment haben sie nicht gelächelt und sie haben auch aufgehört zu versuchen, selbst wie Axel Reutling zu werden. Das war ein unendlich schmerzhafter Moment, fast an der Grenze, was aushaltbar ist. Aber ich glaube, sie haben das ausgehalten, sie haben sich nicht ausgelöscht, weil sie wussten, dass am Montag wieder unsere Stunde ist. Anna, ja, aber dann habe ich ihnen ja gar nicht die Wahrheit erzählt. Auch das hat mich unendlich schlecht fühlen lassen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es ihnen sage, aber ich konnte nicht. Und irgendwie wollte ich es ihnen auch nicht sagen. Ich. Vielleicht, weil sie eine Frage an mich hatten. Was werde ich dann tun, wenn ich denke, sie haben weitergemacht? Wenn sie es so auf die Spitze treiben? Werde ich dann nicht doch endlich so wütend, räche mich an ihnen? Anna. Oder sie reagieren gar nicht, dass sie dabei so zurückhaltend bleiben, also wie, egal was ich mache, sie bleiben immer gleich. Ich. Das hätte sich für sie angefühlt wie, also sind sie mir gleichgültig. Sie wollten nicht, dass ich neutral bleibe, sie wollten mich treffen, um zu sehen, ob ich lebendig bin. Aber zugleich wollten sie die Therapie nicht kaputt machen. Und beides ist passiert. Sie haben gemerkt, dass sie mich treffen. Aber auch, dass selbst dann das Band zwischen uns nicht reißt. Erst als sie das gemerkt haben, konnten sie das Messer fallen lassen. Ich glaube, dass hierin das transformative Moment dieser Szene liegt. Anna lässt die Berührung mit Gefühlen zu, die sie bislang in einer charakteristischen Weise abgewehrt hat. Sie lächelt, wenn sie einer bestürzenden Wirklichkeit gegenübersteht. Aber dabei handelt es sich in Wahrheit ja um eine Geste der Hilflosigkeit. Lieber lachen, statt zu weinen. So tun, als wäre Missbrauch gar kein Missbrauch, sondern etwas, womit sie einverstanden ist, was sie selbst will. Ich glaube, diesen Eindruck muss Anna vor anderen erwecken, um sich nicht unendlich beschämt zu fühlen, als wehrloses Opfer. Allem voran muss sie es aber vor sich selbst tun, damit sie das Gefühl haben kann, sie hätte die Kontrolle. Ich glaube, dass hierin die Spaltung liegt, die sie so lange nicht aufheben konnte. Nicht zu sehen, was geschieht, obwohl sie es doch eigentlich sieht. Aber es ist doch eine Form der Verleugnung, die an der Realität nichts ändert, nur an deren Wahrnehmung. Axel Reutling kann sie ausbeuten, während sie verleugnet, dass sie Opfer ist. Ihr Schmerz und ihr Erschrecken ist deshalb ein Wendepunkt in der Therapie, weil sie für einen Moment diese Spaltung aufhebt, sieht, was geschieht. Es öffnet die Schleuse zu überwältigenden Gefühlen. Aber es bringt sie auch in die Berührung mit der Realität, gibt ihr die Chance, ihre wirklichen Handlungsspielräume zu erkennen, statt eine missbräuchliche Dynamik fortzusetzen, um Fantasierte aufrechtzuerhalten. Nichts zu sein. Ich glaube, mit diesem Gefühl hat Anna ihr Leben lang gerungen. Darum hat sie Fantasien von Allmacht und Omnipotenz geschaffen. Selbst perfekt zu werden oder das perfekte Wesen zu suchen, mit dem man verschmelzen kann. Als ließe sich damit dieser Schmerz heilen, das Gefühl schaffen, jemand zu sein. So, glaube ich, hat sich Anna als die perfekte Geigerin fantasiert oder die perfekte Symbiose mit Axel Reutling. Sie ist mit Axel Reutling eine Beziehung eingegangen, die der missbräuchlichen ihrer Kindheit ähnelt. Wie, um von ihm doch noch das zu bekommen, was ihre Eltern ihr nicht gegeben haben. Doch sie hat es eben bei einer solchen missbräuchlichen Elternfigur gesucht, suchen müssen, und darum hat sich die Geschichte wiederholt. Und wieder ist ihr nichts geblieben, als zu lächeln und Geige zu spielen, während sie ausgenutzt wird. Unsere ganze therapeutische Arbeit bis zu diesem Punkt, so denke ich, ist darauf ausgerichtet gewesen, diese Realität sehen zu können. Aber das war nur möglich, wenn Anna mit mir wirklich eine andere Erfahrung machen kann. Sie sich von mir auf eine Weise gesehen fühlt, dass sie die pathologische Form von Bezogenheit loslassen kann. Mehrere Jahre mussten wir uns dafür, wenn man so will, durch die Gesteinsschichten der negativen Übertragung arbeiten. Anna musste unsere Beziehung in jeder Hinsicht fordern und testen, um herauszufinden, wer ich wirklich bin. Axel Reutling, Hexe, Mutter, Masochist oder ein guter Mensch, der sich von alledem fernhält, ihr gegenüber in Wahrheit gleichgültig ist, sich nicht wirklich berühren lässt? Dass sie sich von Axel Reutling lösen kann, ist für mich ein Beleg, dass sie in der Therapie doch noch etwas anderes gefunden hat, wenn man es psychoanalytisch formulieren will, die Spur eines guten Objekts. Therapeutische Prozesse sind keine Zauberei. Zwar kann es manchmal markante Wendepunkte in Behandlungen geben, sogenannte Now-Momente, in denen sich etwas Entscheidendes in einer kurzen Szene verdichtet. Aber diese fußen oftmals auf einer langen therapeutischen Arbeit und auch danach sind noch viele Mühen der Ebenen zu durchlaufen. Für Anna, so könnte man sagen, beginnt erst ab diesem Punkt die Therapie in einem konstruktiven Sinn. Nur mit der Idee eines guten Objekts kann Anna überhaupt etwas von mir nachhaltig verinnerlichen, muss sie mich nicht gleichzeitig abwehren und die Therapie sabotieren, weil sie unbewusst als Übergriff erlebt. Ich nähere mich dem Ende dieser Fallgeschichte. Nicht, weil hier die Therapie schon zu Ende war. Sie hat noch Jahre gedauert, zum Teil mit größeren Unterbrechungen und in niedrigerer Stundenfrequenz. Die Muster, die die ersten Therapiejahre beherrscht haben, haben sich auch in den kommenden Jahren wiederholt, wenngleich nicht in derselben Massivität und Destruktivität. Therapeutische Lernprozesse ereignen sich, gerade bei strukturellen Störungen, für den größten Teil nicht durch Heureka-Momente, sondern das, was schon Sigmund Freud so treffend beschrieben hat, erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Zu Axel Reutling ist Anna nicht zurückgekehrt und hat ihn auch nicht durch eine andere missbräuchliche Person ersetzt. Ich glaube, in der Arbeit mit Anna ging es auch nicht darum, alle Wunden der Vergangenheit und inneren Verletzungen zu heilen oder ein umfassendes Bewusstsein ihrer selbst zu erlangen. Das wäre den grandiosen Anspruch auf die Therapie zu wenden, sondern in ein Leben zu finden, das für sie lebbar ist. In meiner Arbeit mit Anna, so habe ich das Gefühl, ist es nie nur um die technische Behandlung einer strukturellen Störung gegangen, sondern es ging immer auch um ihre Würde. Das Ringen darum, als Mensch mit eigenem Wert gesehen zu werden und sich selbst sehen zu können, nicht als Funktion, Objekt oder Spiegel fremder Erwartungen. Und wie schwer es für Anna war, von mir tatsächlich auf diese Weise gesehen zu werden. Ein wichtiges Thema der folgenden Therapiejahre war, das Verhältnis zu ihrer Familie aufzuarbeiten. Auch hier, zumindest in bestimmten Ansätzen, etwas Bewusstsein zu entwickeln und Anna zu helfen, sich mehr abzugrenzen. Wozu auch gehört, für sich zu differenzieren, was sie auch Gutes von ihren Eltern bekommen hat und wo eindeutig Missbräuchliches. Zwar ist es Anna bis zuletzt in der Therapie schwergefallen, sich wirklich von ihrer Mutter losgelöst zu denken, nicht immer wieder in bestimmte Muster zu verfallen und sich nur mit Ärger und passivem Widerstand befreien zu können. Ein wenig hat es geholfen, die Geschichte ihrer Eltern zu verstehen, also nachvollziehen zu können, warum sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Ein Thema, das ein ganz eigenes Kapitel verdiente und viel mit der Dimension transgenerationaler Traumatisierungen zu tun hat, die weit in die Geschichte der Familie zurückreichen. Wie so oft, so hat auch hier die Geschichte totalitärer Gewalt, Gewalt und Ausgeliefertheit in ihrer extremsten Form, tiefe Spuren in der unbewussten Psychologie einer Familie hinterlassen. Und wie so oft gilt, dass, wer andere manipuliert, oft selbst einmal missbräuchlich behandelt wurde. Für die Biografie von Annas Mutter scheint hierbei die Begebenheit wichtig, dass sie die Nachgeborene eines älteren Bruders ist, den sie selbst nie kennenlernen durfte, da er unter unklaren Umständen schon früh ums Leben gekommen ist. Auch wenn vieles im Dunkeln bleibt, deutet sich für mich an, dass die Mutter selbst von früh an die Erfahrung gemacht hat, kein eigenes autonomes Lebensrecht zu haben, sondern unbewusst einer Funktion zu dienen. Den eigentlich ersehnten und verlorenen Bruder zu ersetzen, die Trauer ihrer eigenen Eltern zu stillen und dabei nie genügen zu können. Doch auch die Psychologie dessen, was man in der Fachsprache ein Replacement Child nennt, wäre ein Thema für sich. In der Therapie mit Anna haben sich die meisten Veränderungen stumm vollzogen. Wir sind selten auf eine Ebene gekommen, in der wir uns auf einer sprachlich reflexiven Weise über Einsichten hätten austauschen können. Ich glaube, darin bestand auch die Herausforderung der Behandlung. Man könnte sagen, meine Aufgabe bestand lange darin, das, was Anna mir vor allem in Form von Handlungen in die Stunde gebracht hat, gewissermaßen denkend in mir zu verdauen, in dieser Hinsicht stellvertretend für sie psychisch zu verstoffwechseln. Die klassische Technik der Psychoanalyse, das Deuten, wäre hier ganz wörtlich zu nehmen, eine Handlung zu bedeuten, mit einer emotionalen Bedeutung in Verbindung zu bringen, damit sie zu etwas wird, das man fühlen und verstehen kann. Wobei ich lange damit leben musste, nicht sicher sein zu können, was Anna von unseren Stunden aufnimmt, ob sie eine Verbindung zu ihrem inneren Erleben knüpft, oder ob wir wirklich doch voneinander dissoziiert sind, sozusagen Annas innere Spaltung sich auch in der Therapie zwischen uns durchsetzt. Weniger Annas Worte als ihre Träume waren es, die mir das Gefühl gegeben haben, dass sie doch etwas in sich verstoffwechselt, es in ihr weiterarbeitet. Das zu merken war für mich sehr berührend, weil er Annas vielleicht ein Leben lang versteckten und vergrabenen Wunsch birgt, leben zu wollen. Nicht in dem perversen Beziehungssystem gefangen zu bleiben, in dem sie kein Recht auf ein eigenes Leben hat. Sie hat meine Bemühungen sozusagen heimlich verinnerlicht. Und wie sehr ich an Bedeutung für sie gewonnen habe, das hat sie mich wiederum handelnd, agierend fühlen lassen. Ein Thema allerdings, das zu Anna gehört, soll am Ende meiner Fallgeschichte nicht unerwähnt bleiben. Ihre Musik. Tatsächlich rührt Anna beinahe 2 Jahre ihre Geige kaum an. Wenn sie es doch einmal tut, ist sie immer wieder aufs Neue überrascht, wie schnell sie zurück ins Spiel findet, sie nach einer gewissen Aufwärmphase gerade nicht alles verloren, ihr im Gegenteil die Pause gut getan hat. Doch schnell legt sie ihre Geige wieder beiseite, vor allem weil sich körperliche Symptome einstellen, allerdings weniger an der Hand. Anna erzählt sich schnell, verkrampft zu fühlen, die Schulter tue ihr weh, die Finger seien plötzlich irgendwie steif. Ich. Vielleicht gibt es in ihnen ein Widerstreben, nach allem, was war, das Instrument wieder anzufassen, das neben schönen ja auch mit vielen schmerzhaften Gefühlen belegt ist. Anna wirkt nachdenklich, stimmt mir nach einer Weile vorsichtig zu. Ich. Wenn sie einmal diese Gefühle in ihrem Körper ernst nehmen, was versucht ihnen ihr Körper zu sagen? In ihrer gewohnt ironischen Art meint Anna lachend, mein Körper sagt nein. Anna fährt fort, verächtlich über ihren Körper zu sprechen, meint, er benehme sich wie ein trotziges Kind, das nicht spurt, das sich nur widersetzt, um sich zu widersetzen, das zu nichts zu gebrauchen sei. Es ist ein Moment, in dem wir wieder Annas innerer Härte begegnen. Zugleich blitzt aber auch etwas sehr Wertvolles auf. Ein klar vernehmbares Nein. In diesem Nein und der darauf folgenden Selbstverurteilung scheint mir in einer Mikrosequenz das abzulaufen, was Anna ihr Leben lang erlebt hat. In ihrem selbstausbeuterischen Verhältnis zu ihrem Körper spiegelt sich ihre Erfahrung wider, ausgebeutet und für die Belange anderer benutzt worden zu sein. Und wenn sie sich nicht fügt, wird sie bestraft. Umso zentraler erscheint mir daher ihre Fähigkeit, ihr Nein nun so klar formulieren zu können. Ich finde, sie sind eben auf etwas Wichtiges gestoßen. Ihr Körper zieht mit seinem Nein eine Grenze und schützt sie auf seine Weise damit. Er sagt, wenn du mich so zwingen willst, dann tut es mir weh. Anna wirkt überrascht. Es taucht der Gedanke auf, dass ihr Körper, sobald er sich nicht zum Objekt ihrer grenzenlosen, ausbeuterischen Fantasien macht, nicht ihr Gegner wird oder das renitente Objekt, das sie kleinkriegen muss, sondern in ihrem Sinne handelt, gerade im Schmerz etwas Wichtiges zur Sprache bringt, so gesehen ein Mitspieler, der etwas sieht, das sie noch nicht sehen kann und sie in seiner Sprache zu warnen versucht. In den Stunden entwickeln wir die Idee, ihr Geigenspiel und die Reaktionen ihres Körpers als einen Dialog aufzufassen. Was will ihr Körper ihr sagen? Wie kann sie weg von einer Verurteilung hin zu einem Verstehen gelangen, indem sie Körper und Psyche nicht in Herrscher und Beherrschten spalten muss, sondern als etwas Gemeinsames erleben kann? Und darin vielleicht auch die Musik anders erleben kann? In den Stunden bemühen wir uns gemeinsam um eine Übersetzungsarbeit. Wo tut es weh, am oder im Körper? Welche Erinnerungen kommen dabei hoch? Welche Bilder? Welche Gefühle? Wenn die Finger blockieren, an welcher Stelle? Warum? Was fühlt sie dabei? Wenn sie nach einem bestimmten Ton auf einmal schlecht Luft bekommt, was hat dieser Ton in ihr ausgelöst? Gerade diese kleinen Beobachtungen, man könnte sagen Mikrosequenzen ihres Erlebens, haben etwas Fruchtbares für Anna. Dann wieder vergehen Wochen, bis Anna überhaupt nur wieder die Geige in die Hand nimmt. Nach einiger Zeit kann Anna ihren Job in der Bar kündigen. Sie hat erneut das Angebot von befreundeten Musikern bekommen, in das Startup einzusteigen, und dieses Mal kann sie es annehmen. Das Startup produziert Online-Kurse in klassischer Musik, für Laien, aber auch Schulklassen. Anna hilft dabei, die Kurse zu betreuen, Material und Tutorials zusammenzustellen. Ihre Tätigkeit hat vorwiegend Bürocharakter. Aber gelegentlich spielt sie auch etwas auf der Geige ein, etwa bekannte Sequenzen oder Tonfolgen, anhand denen Stücke erklärt werden. In ihrem Beziehungsleben findet Anna, zumindest bis zum Ende unserer Zusammenarbeit, leider nicht ganz Erfüllung. Sie hat mehrere Beziehungen, die aber wieder zerbrechen, wenngleich keine von der malignen Qualität eines Axel Reutling. Schließlich lernt sie einen Mann kennen, mit dem sie, Anna ist Anfang 30, eine Tochter bekommt. Auch diese Beziehung scheitert aber, worauf Anna nach einer längeren Therapiepause wieder für eine Weile regelmäßig Sitzungen bei mir aufnimmt. Anna gelingt es, eine stabile Lebenssituation herzustellen und ein Arrangement mit ihrem Ex-Partner zu finden. Ihrem Kind gegenüber, so scheint es mir, kehren viele Themen wieder. Aber Anna schafft es doch auch zugleich, einen anderen Umgang mit ihrer Tochter zu finden als das, was sie selbst erlebt hat. Bewusst etwa kann sie sich bremsen, wenn sie von ihr zu viel verlangt oder mit ihr frustriert wird. Auch kann sie das Zusammenleben mit ihrem Kind bei aller Anstrengung auch genießen, die Zügel einmal locker lassen. Auch hier, so denke ich, hat die Therapie eine Wirkung nicht nur auf Annas Leben, sondern auch das der nächsten Generation. Vor allem habe ich das Gefühl, Anna selbst kann sich mit ihrem Kind entwickeln, ist in dieser Hinsicht nicht in sich eingemauert. Nicht nur durch eine Therapie, sondern die Erfahrungen des Lebens können wir ja wachsen. Vielleicht hat die Therapie ja vor allem diesen Zweck, Hemmnisse aufzulösen, die ein solches Lernen verhindern. Anna wirkt in vielem gelöster, kann für alltägliche Schwierigkeiten auch einmal einfache Lösungen finden, ohne in quälenden Selbstvorwürfen zu versinken. Dennoch, so habe ich das Gefühl, bleibt über ihrem Leben ein melancholischer Schatten, wenngleich dieser mit den Jahren lichter wird. Vielleicht ist es die Idee der großen Musikkarriere, der ferne Komet, der für einen Augenblick greifbar schien, aber dann vorübergezogen ist, in unerreichbare Ferne. Sie klagt nicht darüber, fügt sich den Umständen, kann bei ihrer Tätigkeit auch wirklich Freude und Interesse empfinden, etabliert sich in dem Unternehmen als eine verlässliche Kraft. Aber es bleibt auch ein Schmerz, der Anna dazu bringt, dass sie Abstand zur Sphäre der klassischen Musik halten muss, vielleicht weil diese Berührung zu wehtun würde. Hätte der Traum von der großen Karriere für sie Wirklichkeit werden können, wenn einige Dinge anders gelaufen wären? Hätte sie auf diesem Weg ihr Japan finden können? Ich weiß es nicht. Auch nicht, ob ich es ihr hätte wünschen sollen. Ich glaube, dass für Anna jenes Moment von Normalität, nicht immer zu die Beste sein zu müssen, letztlich etwas Erleichterndes hat. Aber wir bleiben ja dennoch von jenem Stoff, aus dem die Träume sind. Mich tröstet der Gedanke, dass Anna doch etwas von ihrem Traum in ihrem Leben wiederfindet. Vielleicht nicht in einem Ozean, über den sie hinwegfliegt, aber doch in einigen Tropfen. Und es ist vielleicht ja wahr, dass die Schönheit der Musik am tiefsten in einem solchen Tropfen fühlbar wird. Anna berichtet, dass sie eine alte Musikerbekannte getroffen habe, für die sie sich früher nie sonderlich interessiert hatte, weil sie ihr zu wenig ehrgeizig erschien. Die Bekannte lädt sie ein, mit ihr und einem Freund ein musikalisches Trio zu gründen. Anna spürt erst eine Abneigung, harte, ablehnende Gefühle, wie sie sagt. Dann aber lässt sie sich doch darauf ein. Sie treffen sich zunächst zum Spaß, spielen klassische Stücke, die sie mal mehr, mal weniger frei interpretieren. Immer wieder auch improvisieren sie gemeinsam, worauf sich Anna am Anfang nur sehr schwer einlassen kann, dann aber doch Freude daran gewinnt, wovon sie mir beinahe mit Überraschung in einer Sitzung berichtet. Ich. Vielleicht ist es für sie eine wichtige Erfahrung, dass man etwas gemeinsam miteinander haben kann, einfach nur so, ohne Ziel und Zweck. Anna schmunzelt und antwortet mir, schillernd mehrdeutig wie eh und je, aber irgendwie auch gelöst. Vielleicht. Oder vielleicht ist es nur ein bisschen wie Atmen unter Wasser. Es geht eigentlich nicht. Aber manchmal vergisst man das für einen Moment. Und manchmal merkt man, dass man auch auftauchen kann.